Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Sie protestieren gegen eine ihrer Meinung nach verfehlte Klimapolitik und werden inzwischen zu Tausenden vor Gericht zitiert. Ein Geologieprofessor genauso wie eine Schauspielerin, Schüler und Studenten sind angeklagt, aber auch Senioren und Seniorinnen. Sie alle haben bereitwillig ihre Personalien aufnehmen lassen, stehen zu ihren Aktionen. Manche klebten auf der Straße, andere besetzten Büros. Die Angeklagten reklamieren für sich das Recht auf zivilen Widerstand. Hunderte ließen sich dabei von der letzten Generation rekrutieren. Andere suchten aber auch andere Wege des Widerstands. Ernst Ludwig von Aster hat einige von ihnen begleitet, auch beim Warten auf ihr Urteil.
Klimaschützen ist kein Verbrechen!
Das erste Urteil.
Klimaschützen ist kein Verbrechen!
Berlin, Amtsgericht Tiergarten, Ende April. Um kurz nach 11 schließt Tanja ihr altes, bunt besprühtes Damenrad an. Gewaltfrei, ungehorsam, entschlossen, steht auf einem verblichenen Aufkleber am Schutzblech. Die 49-Jährige blickt suchend über den Bürgersteig. Zwei Justizbeamte rauchen neben dem Eingang. Eine graumelierte Mitfünfzigerin winkt von der anderen Straßenseite. Sie ist aus Weimar zum Prozess angereist.
Eigentlich war jetzt irgendwie so eine Mahnwache angemeldet, aber die haben auch nicht transparent eigentlich. Ne?
Eigentlich sollte hier eine Mahnwache sein, sagt sie, mit einem Protestbanner. Doch nichts ist zu sehen, außer einer großen Baustelle. Die Frauen warten weiter. Tanja blickt kurz auf ihr Handy. Eine zierliche Frau mit Sonnenbrille, schulterlangem dunklem Haar, sichtbar grauem Ansatz. 5 Minuten später kommt der Angeklagte, Achim, Solaringenieur, Mitte 50, angereist aus Nürnberg. Auf der grünen Allzweckjacke prangt rechts ein Extinction Rebellion Aufnäher. Gegen ihn wird heute in Raum 370 verhandelt, wegen Hausfriedensbruch.
Also ich gehe auf jeden Fall mal rein.
Tanja geht durch die Sicherheitsschleuse. Sie ist heute als Zuschauerin hier und Unterstützerin. Die Verhandlung ist eine Premiere für die Schauspielerin und gleichzeitig Anschauungsunterricht. Denn demnächst wird auch sie hier vor dem Richter stehen, wegen Hausfriedensbruch. Mit dem Angeklagten hatte sie vor 3 Jahren ein Büro von Kohlelobbyisten besetzt. Gemeinsam geht es die Treppe nach oben, durch das verschachtelte Gerichtsgebäude, dann links rum, in der Mitte des Flurs, Saal 370. Achims Anwältin ist schon drinnen, bespricht noch etwas mit der Richterin. Achim bleibt mit seinen Unterstützern auf dem Flur, eine Plastikhülle mit Dokumenten in der Hand.
Es geht um einen Verein, der Braunkohle fördert. Der Deutsche Braunkohleindustrieverein. Also ein Lobbyverein, da sind RWE mit drin, LEAG, Siemens, all die Drecksäcke. 2020, also das ist jetzt 3 Jahre her schon das Ganze, ne? Da wollten wir die eben an die Öffentlichkeit zahlen. Und deshalb haben wir, sind wir da, das muss ich mal vorsichtig ausdrücken, haben wir uns da rein, sind wir da reingegangen, das war normal offen, ne? Sind wir da rein und waren dann halt in den Räumen. Und das wird uns jetzt als Hausfriedensbruch vorgeworfen.
Ein junger Mann in gelbem T-Shirt mit Ninja-Zopf steht neben Achim, hört zu. Er gehört nicht wie Achim zur Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion, sondern zur letzten Generation. Aber das gemeinsame Ziel verbindet. Das hier ist ein Soli-Termin, sagt er. Dutzende Gerichtstermine werden in ihrem Netzwerk jeden Tag geteilt. Die Anwältin kommt aus dem Saal, bespricht sich kurz mit ihrem Mandanten. Mit 5 Minuten Verspätung öffnet sich die Tür zum Verhandlungssaal. 3 Zeugen sind geladen, warten auf ihren Einsatz. Tanja nimmt auf der Zuschauerbank Platz, holt einen Block aus der Tasche, wartet gespannt. Doch schon nach 2 Minuten ist die Verhandlung vorbei, das Verfahren eingestellt. Ein Deal zwischen Anklage und Verteidigung, sagt die Richterin. Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 1.000 Euro an die Staatskasse. Nehmen Sie den Vergleich an, fragt die Richterin. Ja, sagt der Solaringenieur. Tanja schüttelt leicht den Kopf, folgt Achim auf den Flur. Der scrollt auf seinem Mobiltelefon herum, verliest nun die Stellungnahme, mit der er eigentlich die Richterin beeindrucken wollte.
Ich möchte mal kurz ein Statement verlesen, was ich eigentlich vor Gericht für den Prozess jetzt hier vorbereitet habe. nachdem sich jetzt ergeben hat, dass das Verfahren eingestellt wird, passt nicht mehr ganz. Aber
geduldiges Schweigen unter den Zuhörern. Tanja denkt an ihren eigenen Prozess.
Also da war ja nichts im Gerichtssaal, ist ja nichts abgegangen, außer dass es wird jetzt eingestellt, Dankeschön, tschüss, Sie können nach Hause gehen. Was also sehr frustrierend war. Ich habe auch gehofft, dass irgendwie mehr Leute noch kommen. Und vielleicht machen wir dann noch spontan irgendwas.
Allein das Braunkohlerevier Garzweiler.
Aber es passiert nichts. Großes Gericht, kurzer Prozess, keine Bühne für den Klimakampf. Tanja eilt zu ihrem Fahrrad. Achim geht mit seiner Freundin etwas essen. Die Mit-50erin fährt zurück nach Weimar. Der Vertreter der letzten Generation will gucken, ob es noch etwas zu blockieren gibt. Immer öfter kleben sich die Aktivisten in Berlin auf die Straße, legen immer wieder den Verkehr lahm, beschäftigen Polizei, Presse und Justiz. Die Republik debattiert über Grenzen des zivilen Widerstandes, während die letzte Generation seit Wochen neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen rekrutiert.
Klimaschützen ist kein Verbrechen!
Werben für den Widerstand.
Klimaschützen ist kein Verbrechen!
Berlin-Kreuzberg, Anfang Februar um 18.30 Uhr. Im Kiezraum, einem Hallenbau mit Säulen und Backsteindecke, beugt sich Henning Jeschke über seinen Laptop, checkt noch einmal die Notizen. Hinter ihm hängt ein Banner. Letzte Generation vor den Kipppunkten steht da. Jeschke lässt seinen Blick durch den Raum schweifen. Viele der gut 30 Stühle sind noch leer. Ganz vorne links aber sitzt bereits ein grauhaariger Mann. Lothar, 68 Jahre, Jeans, Pullover, feste Schuhe. Ich bin ein Veteran der Umwelt- und Friedensbewegung, sagt er.
Und da bin ich ganz gespannt, was ich heute von denen lernen kann. Bin immerhin 68 Jahre und war schon in Engstingen 82 bei den Lenz-Raketen dabei. Und ja, und kenne viele Friedensaktivisten aus dem süddeutschen Raum und so.
Vor gut 4 Jahrzehnten trainierten wir hier in West-Berlin den zivilen Widerstand, erinnert er sich schmunzelnd, für Aktionen auf der Schwäbischen Alb. 700 Demonstranten blockierten damals dort das sogenannte Munitionssonderlager Golf, protestierten gegen die Atomwaffenstationierung, eine Woche lang, rund um die Uhr. Seitdem gehören Sitzblockaden zum festen Protestritual sozialer Bewegungen. Um 19 Uhr sitzen 25 Leute auf den Stühlen. Henning Jeschke begrüßt die Gäste.
Ja, ich freue mich total, dass wir heute uns hier in dem Raum zusammen treffen und will vielleicht vorab sagen, das ist gar kein so klassischer Vortrag.
Henning Jeschke, 23 Jahre, aus Greifswald, ist ein alter Kämpfer der jungen Bewegung. Ursprünglich engagierte er sich bei Extinction Rebellion, dann wurde er einer der Mitbegründer der letzten Generation. 4 Wochen hungerte der Student im Herbst 2021 mit einer Handvoll Mitstreitern vom Kanzleramt. Jeschke kam nach 27 Tagen auf die Intensivstation, erzwang am Ende ein Gespräch mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Mehrfach klebte Jeschke sich danach auf die Straße, wurde verhaftet, verbrachte etliche Nächte im Gefängnis. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung. Immer wieder steht er vor Gericht und hält Vorträge.
Viel damit auseinandersetzen zu dürfen, was machen wir denn jetzt vielleicht? Und da viel Einstieg und deswegen auch viele Vorträge schon halten durfte.
Jeschke erzählt ruhig, macht viele Pausen, wirkt nachdenklich, als ob er nach Worten sucht. Dabei hat er den Vortrag schon oft gehalten. Die ersten 20 Minuten, eine Bestandsaufnahme in Sachen Klimakatastrophe, Temperaturanstiege, gerissene Begrenzungsziele, ein immer kleiner werdendes Zeitfenster für Emissionsreduktion.
Und deswegen werden wir auch jetzt so im Laufe der nächsten knappen Stunde bisschen.
In der zweiten Reihe sitzt ein älterer Mann, den Schreibblock auf den Knien, macht sich Notizen. Der Soziologe Dieter Rucht ist so etwas wie der Chronist der deutschen Protestbewegungen. Seit Jahrzehnten hat der Professor die unterschiedlichen Widerstandsformen im Blick, analysiert Mitgliederstrukturen und Mobilisierungsformen, politische Einflüsse und Proteststrategien. Die letzte Generation ist sein aktuelles Studienobjekt. Sie fordert ein 9-Euro-Ticket, Tempo 100 auf Autobahnen und die Einrichtung eines Gesellschaftsrats zu Klimafragen. Vergleichsweise moderate Forderungen kombiniert mit drastischen Protestankündigungen.
Also die letzte Generation hatte anlässlich des Einjahrestages ihres Bestehens gesagt, wir werden den Protest in jede Stadt, in jedes Dorf dieser Republik tragen. Und ich glaube, es sind 11.000 Gemeinden in Deutschland.
Es regnet. Nach einer halben Stunde ist Henning Jeschke bei seinem Vortrag im Geschichtskapitel angekommen. Gewaltfreier, ziviler Widerstand als Druckmittel. Von Gandhi und Indiens Kampf um die Unabhängigkeit bis zum Freedom Ride der US-Bürgerrechtsbewegung. Dieter Rucht macht noch einige Notizen in seinem Blog.
Ja, ziviler Ungehorsam kann funktionieren, kann Änderungen herbeiführen, die dann auch mit zeitlichem Abstand von der großen Mehrheit, überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung als gut und richtig befunden werden. Ziviler Ungehorsam kann auch in die Hose gehen. Das heißt, man provoziert eigentlich mehr Ablehnung als Zustimmung und damit verbaut man sich eigentlich den Weg zur Erreichung der erklärten Ziele.
Klimaschützen ist kein Verbrechen!
Von der Bühne auf die Straße.
Klimaschützen ist kein Verbrechen!
Dachte ich, na, ich gucke mal in den Briefkasten, weil ich warte ja sozusagen auf den Gerichtstermin. Und da sah ich 3 Briefumschläge grau. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie das aussieht, wenn der Gerichtstermin kommt, welche Farbe das hat.
In ihrer Wohngemeinschaft in Berlin-Mitte legt Tanja einen Briefumschlag auf den Küchentisch, zieht ein 2x gefaltetes DIN A4-Blatt heraus. Oben prangt das Siegel des Amtsgerichts Tiergarten.
Mir wurde Akteneinsicht gewährt, habe ich beantragt. Wegen der Aktion vor dem Bauernverband, da haben wir uns an die Tür angeklebt. Und da habe ich auch jetzt schon einen Strafbefehl bekommen.
Sie schiebt das Schreiben zurück in den Umschlag. Einspruch einlegen, Akteneinsicht beantragen, das ist mittlerweile fast schon Routine für sie. Die Anklagen, mal Hausfriedensbruch, mal Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Ja, ich habe mir jetzt extra einen Ordner angelegt. Da sind halt alle von der Polizei die Briefe drin, Strafbefehle und auch CDs und so, die mir zugeschickt wurden für von der Akteneinsicht. Und genau, da sammle ich jetzt alles, weil ich habe gemerkt, das ist wichtig.
Auch der neue Brief kommt in den Ordner. Tanja nimmt einen Schluck Kaffee. Gerade ist sie von 2 Theatergastspielen zurück, aus Stade und Lüdenscheid. Tanja ist Schauspielerin und Musikerin, steht seit Jahren beim Atze Musiktheater auf der Bühne. Dort begann auch ihre Protestkarriere.
Dass in unserem Theater ein Stück zum Klimawandel gemacht werden, inszeniert werden sollte, das heißt No Planet B. Das spielen sie auch noch am Atze Musiktheater. Und da habe ich dann angefangen, mich intensiver mit Klimawandel und so zu beschäftigen und wurde auch immer innerlich wütender und verzweifelter.
Das Stück ist eine multimediale Inszenierung. Die Klimakatastrophe ist eingetreten. Der Internationale Gerichtshof der Kinder tagt. Den Vorsitz haben 3 Jugendliche. Auf der Anklagebank ihre Nachbarin Frau Salzmann, die beweisen muss, dass sie durch ihre Lebensweise den Klimawandel nicht mit zu verantworten hat. Am Ende der Verhandlung urteilt das jugendliche Publikum, ist Frau Salzmann mitverantwortlich.
Und da habe ich dann angefangen zu gucken, okay, wie kann ich mich da mehr einbringen, außer halt in meinem eigenen Leben irgendwie drauf zu achten und möglichst wenig Spuren zu hinterlassen oder Fußabdruck.
Sie isst kein Fleisch, hat kein Auto, fährt Fahrrad. Doch damals wird ihr klar, dass ihr persönliches Engagement nicht ausreicht, wenn die Industrie weiter auf fossile Brennstoffe setzt.
Und da bin ich in meiner Recherche halt auf Extinction Rebellion gekommen und fand das einfach toll, weil sie halt sehr kreativ auch mit dem Thema umgehen. Und das lag mir natürlich auch nahe, da ich Theater mache. Und dachte, ja, das finde ich gut, das möchte ich machen. Und
Extinction Rebellion, abgekürzt XR, die Gruppe kommt ursprünglich aus Großbritannien. Kreativer ziviler Widerstand ist ihr Credo. So will sie Regierungen zu Maßnahmen gegen Klimawandel und Artensterben zwingen. Das ist die Idee. Mit Kunstaktionen provoziert die Gruppe Öl-, Gas- und Kohlekonzerne. 2018 blockierte sie die Londoner Innenstadt. Kurze Zeit später gründet sich auch in Deutschland ein Ableger. Tanja schließt sich an. Die 49-Jährige öffnet ihren Laptop, klickt sich durch ihre Website.
Das Einzige, was nicht Theater ist und mal mit draufkommt, ist eben Aktionen von Extinction Rebellion. weil mir das so wichtig ist, dass ich das dann dort auch drauflade.
Tanja scrollt zum Mai 2021. Da zerschneidet sie einen Umzugskarton, schreibt auf die Vorderseite: Ich habe Angst, dass unsere Ökosysteme kollabieren wegen der Klimakrise. Sie geht in den Garten, gräbt eine Pflanze aus.
Und ich dachte aber, irgendwas will ich dabei haben, weil ich mag es, wenn irgendwas Schönes oder Künstlerisches hat oder noch eine andere Aussage, nicht nur brutal ist. Und dann habe ich mir aus dem Garten eine Brennnessel ausgegraben, in einen Topf gesteckt und mit der habe ich mich dann auf die Straße gesetzt.
Tanja setzt sich mitten auf die Friedrichstraße, gleich vor den S-Bahn-Brücken. Vorne Schild, hinten Schild, neben sich die Pflanze. Auf einem Foto lächelt sie in die Kamera, hinter ihr staunen sich die Autos.
Blockade mit Brennnessel. Ich weiß nicht, ob das sozusagen der Anfang der letzten Generation war, aber da haben wir uns sozusagen auf die Straße gesetzt, aber alleine und nicht angeklebt. Und das haben wir genannt Rebellion of One.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Festgeklebt auf dem Asphalt.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Berlin-Wedding, morgens um 8.20 Uhr, Müller-Ecke-Fennstraße, eine vielbefahrene Kreuzung. Ein Polizist dirigiert einen Pkw zwischen zwei Klimaklebern hindurch. Mit orangenen Warnwesten sitzen insgesamt 6 Aktivisten der letzten Generation auf der Straße, blockieren inzwischen seit einer halben Stunde den Berufsverkehr. 3 Mannschaftstransporter sperren die Straße, 3 Beamte regeln den Verkehr, 4 kümmern sich um die Klimakleber. Einer filmt, einer pinselt Speiseöl auf die festgeklebten Hände, einer markiert die Positionen der Demonstranten auf der Fahrbahn, sprüht mit roter Farbe die Ziffern 1 bis 6 auf die Straße.
Ab ins Gefängnis mit dir.
Einige Fahrradfahrer recken zustimmend den Daumen, viele Passanten pöbeln. Einsperren und geht arbeiten, ist mehrmals zu hören.
Mich hat vorhin ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren getreten, aber die AutofahrerInnen haben bisher nur geschimpft. Und das ist ja ihr gutes Recht.
Katharina erzählt, während ein Polizist ihr das Öl zwischen die Finger pinselt. Die 36-jährige Neurowissenschaftlerin sitzt im Schneidersitz auf der Straße, auf dem Rücken einen blauen Rucksack, daran baumelt eine Isomatte.
Das erste Mal erfolgreich geklebt. Ja. Es ist halt irgendwie, es ist ein krasses Gefühl. So, man hat es noch nie gemacht. Es ist auch so völlig undenkbar. Wenn du mich vor 2 Monaten gefragt hättest, ob ich das machen würde, hätte ich gesagt, niemals würde ich. Verstehe ich nicht, würde ich nie machen, hätte ich viel zu viel Angst. Und dann macht man es irgendwie doch.
Nach einer Viertelstunde ist Katharinas Hand gelöst. 2 Polizisten tragen sie an den Straßenrand, setzen sie zu ihren 3 Mitstreitern, die dort von einem Beamten bewacht werden. 2 Protestierende sitzen noch auf der Straße. Sie haben sich mit einer Sandklebermischung auf dem Belag befestigt. Da hilft kein Sonnenblumenöl. Der Straßenbelag muss aufgestemmt werden.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Aufstehen gegen das Abheben.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
In ihrer WG-Küche scrollt Tanja weiter durch ihre Theater- und Protestchronologie zum August 2020. In Deutschland beginnen die großen Fluggesellschaften nach der Corona-Zwangspause wieder ihren Flugbetrieb aufzunehmen.
Dann kam einer und hat gesagt, er hat gehört, dass in Düsseldorf es einen Protest geben soll, weil da der Flughafen wieder für Kurzstreckenflüge geöffnet werden soll. Und die wollen da irgendwas Größeres machen.
Dass Kurzstreckenflüge oft unnötig und immer klimaschädlich sind, steht außer Frage. Doch wie dagegen protestieren?
Okay, dann hat mein Freund gesagt, wir kleben uns im Flugzeug fest. Und ich sage, nee, festkleben ist mir zu bedrohlich auch vielleicht. Weiß ich nicht, ich habe an Leute gedacht, die Angst haben im Flugzeug und dann kommen die da nicht raus, wenn man da klebt. Dann dachte ich, nee, eigentlich, ich wusste ja, wenn man sozusagen aufsteht im Flugzeug, kann das nicht abheben.
Aufstehen gegen das Abheben, um dann auszusteigen, das ist die Idee. Tanja kauft sich ein Ticket für einen Flug Berlin-Düsseldorf. Ein Freund ist mit an Bord, filmt die Szene mit dem Mobiltelefon. Das Flugzeug ist bereits zur Startbahn gerollt, die Passagiere vorschriftsmäßig angeschnallt. Dann steht eine Frau im Mittelgang auf, im schwarzen Kostüm, Tanja.
Ich kann hier nicht ruhig sitzen bleiben, während wir unseren Planeten zerstören. Ich stehe hier auch für Sie auf, denn wir alle sind von einem ökologischen Kollaps bedroht.
Eine Stewardess bittet Tanja, Platz zu nehmen. Die Schauspielerin bleibt stehen, redet weiter. Nach einer Minute 38 Sekunden endet die Aufzeichnung.
Also die Stewardess war schon sehr energisch. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und die Fluggäste haben auch gesagt, also waren alle gegen mich. Die wollten alle einfach zur Arbeit. Irgendwelche Businessleute frühmorgens wollen zur Arbeit.
Auch Arbeitsminister Hubertus Heil sitzt in der Maschine, erinnert sich Tanja. Der Flugkapitän bricht den Start ab. Die Maschine rollt zurück zum Terminal. Da wartet die Bundespolizei, nimmt die Personalien auf. Mit mehr als 30 Minuten Verspätung hebt die Maschine ab. Die nächsten Wochen wartet Tanja auf die Konsequenzen.
Also es wurde wirklich fallen gelassen. Also ich konnte es nicht glauben. Ich habe einen Brief gekriegt, es wurde fallen gelassen. Mir wurde nur gesagt, falls ich noch mal sowas mache, dann wird es richtig teuer. Ich erinnere mich nicht mehr an die Summe. Das steht bestimmt hier irgendwo drin in meinen Briefen. Irgendwas mit 25.000 Euro oder so wird dann auf mich zukommen. No. Und ich habe Hausverbot am Flughafen, Tegel. Genau, und die Fluglinie, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, die darf ich auf keinen Fall wieder benutzen.
Heute ist der Flughafen Tegel geschlossen. Ob das Hausverbot auch für den neuen Flughafen BER gilt, weiß sie nicht. Aber fliegen will sie sowieso nicht mehr.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Trainieren für den Protest.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Einige Kilometer weiter in einer Ladenwohnung in Reinickendorf sitzen drei junge Männer auf selbstgebauten Sperrholzmöbeln, lauschen einer Rentnerin. Die hockt vor ihnen auf dem Boden auf einem Kissen.
Ich zum Beispiel, weil ich eben so alt bin, klebe mich gar nicht fest. Ich sitze. Ich persönlich bin froh, wenn die Polizei kommt, weil damit ist erstmal dieser Aggression, die von den Bürgern kommt, erstmal ein Halt.
Cosima erzählt, die drei jungen Männer hören zu, nicken. Zusammen sind sie etwas jünger als die Rentnerin. Omas for Future steht auf dem Button an Cosimas Jacke. Heute aber ist die 67-Jährige für die letzte Generation im Einsatz.
Es ist nicht wie bei Friday for Future. Ich komme zur Demo und ich gehe mit. Nein, wir sind da wenige, wir sitzen dort und wir machen auf uns aufmerksam, auf unser Thema. Und das ist das, was wir hier trainieren, weil natürlich haben wir auch Angst. Ich hatte Angst.
Alle drei Teilnehmer nicken. In den letzten Wochen haben sie Vorträge der letzten Generation gehört. Jetzt haben sie sich zum Protesttraining angemeldet. Es ist der nächste Schritt im Bildungs- und Rekrutierungsprogramm der Gruppe.
Was passiert jetzt, wenn der Typ in der zweiten Reihe aussteht und jetzt einfach anfängt, los auf mich einzudreschen, weil er seine Probleme an mir jetzt aus ist, obwohl es vielleicht gar nicht persönlich ist, weil es einfach sein Schicksal ist?
Warum bin ich hier? Was treibt mich? Was sind meine Ängste? Was sind meine Werte? Welche Erfahrungen habe ich mit Gewalt gemacht? Das sind die Punkte, die Cosima zuerst anspricht.
Einfach diesen Schritt zu machen und aus seiner Komfortzone rauszukommen und die erste Angst zu überwinden, überhaupt dahin zu gehen, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache.
Aktionen gegen die Angst und das Gefühl der Hilflosigkeit. Besser auf der Straße kleben als zu Hause verzweifeln. Da sind sich alle drei Protestnovizen einig. Dann berichtet Cosima von ihren Erfahrungen, von ihren Ängsten. Wie sie einem LKW gegenüber saß, der ganz dicht an sie heranfuhr. Ganz ruhig erzählt sie das, verbindet geschickt Angst und Aktion und wirbt immer wieder um Verständnis für die Gefühlslage der Autofahrenden.
Wenn wir von Gewaltfreiheit sprechen, dann heißt es ja auch, dass wir empathisch sind, auch mit den Autofahrerinnen, weil wir uns in sie hineinfühlen können, wie das ist, wenn man plötzlich im eigenen Tun gebremst wird.
Die jungen Männer nicken, einer blickt ein wenig skeptisch. Der 15-Jährige aber hat sich bereits entschieden, er will sich demnächst festkleben.
Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Damit habe ich mich schon länger auseinandergesetzt, aber ich bin zu dem Schluss gekommen. Ich werde es auf jeden Fall tun.
Sein Nachbar ist da noch unschlüssig, ringt mit sich. Zu Hause diskutiert er viel mit seiner Familie.
Mein Vater ist da sehr rational auch auf dieser Ebene und ist da halt auch sehr finanzgesteuert, muss ich sagen, und sagt halt, ja, du musst halt auch damit den Geldfolgen halt einfach leben und wie denkst du dir das alles aus und bla bla bla.
Und da sucht er noch nach einer Lösung. Schließlich sind nach einer Verurteilung wegen Nötigung im Straßenverkehr mindestens ein paar hundert Euro für die Staatskasse fällig. 1.800 Verfahren sind Mitte Mai bei der Berliner Staatsanwaltschaft anhängig. Ein paar Aktivisten wurden mittlerweile zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt.
Ich glaube, erstmal dokumentieren und dann gucken wir mal. Ja, genau. Also es gibt noch innerliche Kämpfe, aber mal gucken. Vielleicht.
Ende Mai lässt die Generalstaatsanwaltschaft München in 7 Bundesländern Wohnungen von Aktivisten der letzten Generation durchsuchen und beschlagnahmt Konten der Klimagruppe. Auch ihre Homepage wird kurzfristig abgeschaltet. Vorwurf: Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Mittlerweile ist die Homepage wieder online. Die letzte Generation berichtet von einem großen Andrang für Protesttrainings und einer Spendenwelle. 300.000 Euro überweisen Unterstützer innerhalb von 2 Tagen.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Das zweite Urteil, letzter Akt.
Klimaschützen ist kein Verbrechen.
Amtsgericht Tiergarten, Anfang Juni. Tanja diskutiert auf dem Bürgersteig mit einem Polizisten. Heute ist ihr Prozesstermin. Ihr Freund und Kollege Ilja hat eine Kundgebung vor dem Eingang des Gerichts angemeldet. Doch da blockiert jetzt eine Baustelle den Platz.
Wenn die Baustelle nicht ist, ist der Platz hier ausreichend für 30 bis 50 oder auch 60 Leute.
Der Polizeibeamte entschuldigt sich, er konnte nicht ahnen, dass die Baustelle wandert. Doch gleich um die Ecke gäbe es genug Platz für die Kundgebung vor einem Löwendenkmal, vor dem sonst auch die Gerichtssprecherin Interviews gibt. Tanja nickt. Sie weiß, dass Diskutieren hier nichts bringt. Sie gibt Ilja ihre Tasche. Daraus lugt ein schwarzes Megafon hervor. Er wird draußen warten. Die Verhandlung beginnt in 15 Minuten. Vor dem Gerichtseingang warten gut 20 Unterstützer und Unterstützerinnen. Einige Schauspielerkollegen recken grüne Schilder in die Höhe. Der kleine Wicht steht vor Gericht, die Kohlelobby nicht, steht darauf. Erst Ausweis, dann Sicherheitskontrolle, dann geht es durch das große Foyer die Treppen hinauf. Gestern hat sich Tanja noch einmal mit ihrer Anwältin beraten.
Ich habe gesagt, dass wenn es nicht zur Einstellung kommt, dass ich auf jeden Fall was vorlesen will, also ein Statement. Das habe ich gestern Abend auch noch geschrieben für den Richter, weil es ja der schlimmste Richter Bendix sein soll.
Der vermeintlich schlimmste Richter Berlins wartet in Saal 455. Ein dunkelhaariger, mittelalter Mann, die Robe leicht verrutscht, die weiße Krawatte liegt schräg darüber. Sie hängt nicht, weil der Richter nicht aufrecht sitzt, sondern entspannt, seitlich zurückgelehnt, auf seinem Stuhl lümmelt. 12 Unterstützer nehmen auf den Zuschauerbänken Platz. Er möchte hier 2 Fälle zusammenlegen, sagt der Richter. Schließlich gehe es um denselben Vorgang, den Hausfriedensbruch bei der Debrief. Die 2 Angeklagten und ihre Anwälte nicken. Auch die junge Staatsanwältin stimmt zu. Kurze Feststellung der Personalien, berufliche Angaben. Vom schlimmen Richter ist bisher wenig zu sehen. Das Wort Einstellung schwirrt zwischen Richter, Anwälten und Staatsanwältin hin und her. Dann die Zahl 500. Die junge Staatsanwältin blickt etwas verzweifelt. Sie kann sich gerade nicht ins Gerichtsnetz einloggen, um ihren Vorgesetzten zu erreichen. Schulterzuckend steht sie auf, verschwindet im Hinterzimmer. Dort wartet ein Telefon. Der Richter mahnt derweil einen Besucher, die Basecap abzunehmen. Resoniert dann über verlorene Lebenszeit. Er selbst sei im letzten Lebensdrittel. Da müsse man sich ja keine zusätzlichen Probleme mehr aufhalsen, wenn es auch einfache Lösungen gäbe. Was er meint, ist unklar. Fest steht, ein Vergleich ist für den Richter immer einfacher als ein Prozess. Nach 4 Minuten kommt die Staatsanwältin aus dem Hinterzimmer. Wir stimmen zu, sagt sie, leicht errötend. Auch beide Angeklagten stimmen zu. Jeder zahlt je 500 Euro an einen Sammelfonds für gemeinnützige Projekte. Dafür wird das Verfahren eingestellt. Die Treppen geht es hinunter durch das große Foyer. Draußen warten die Unterstützer, schwenken ihre Plakate. Die Gruppe zieht einmal um die Ecke. Eine Mini-Prozession, gut 35 Teilnehmer. Tanja vorneweg mit dem Megafon. Vor dem großen Löwendenkmal rollt ihr Freund einen schwarzen Teppich aus. Tanja klettert auf das Podest.
Um Sie gebührend vor dem Gericht zu empfangen, rollen wir Ihnen den schwarzen Teppich aus. Schwarz, wie die Kohleschmutzlobby. Wir werden uns erst zufrieden geben, wenn auch die Kohlelobby zur Verantwortung gezogen wird.
Klein wirkt Tanja vor dem großen Löwen. Sie reicht ihm gerade mal bis zum Kopf.
Lobbyarbeit zerstört unwiderruflich unsere Lebensgrundlage. Die Regierung dient einzelnen kurzfristigen Profiten von großen Konzernen. Wir fordern, dass der Erhalt unserer Lebensgrundlage Voraussetzung jeglichen politischen Handelns ist. Zukunft statt Profite!
Applaus von Seiten der angereisten Unterstützerinnen. Der Denkmallöwe hingegen fletscht unbeirrt seine Zähne. Die rechte Pranke zum Schlag erhoben, kämpft er hier auf der Rückseite des Gerichts inzwischen seit 120 Jahren gegen eine riesige Schlange, die seine Jungen fressen will. Ein Sinnbild des siegreichen Kampfes der Gerechtigkeit gegen das Schlangengezücht der Lüge, heißt es in den Denkmalführern.
Zukunft, keine Profite! Danke!
Wege des Widerstands zwischen Straße und Gericht. Eine Reportage war das von Ernst Ludwig von Aster. Nächste Woche begleiten wir hier im Podcast dann Bundeswehrsoldaten im Baltikum. Die führen da nämlich bereits jetzt eine multinationale Kampftruppe. Was dabei gut läuft und was noch besser laufen könnte, das hören Sie dann. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.